Bevor es mit der aktuellen Folge von Summa Mitsuma losgeht, ganz kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Mein lieber Freund und Kollege Wilhelm und ich haben ja letztes Jahr unseren WhatsApp-Channel gelauncht. Ja, auch unseren ersten Trendreport vor ein paar Wochen veröffentlicht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal reinlest. Wir werden uns in den nächsten Wochen nach einer kleinen Winterpause auch nochmal vermehrt mit Trendsignalen und ja, unseren Gedanken zum Thema KI auseinandersetzen. Also freuen wir uns sehr, wenn ihr uns folgt. Das ist komplett anonym. Niemand sieht da eure Nummer. Also ich kenne die Nummer. Auch wir als Owner sehen da nichts. Und ja, freuen uns einfach, wenn ihr Teil unserer Community werden wollt. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge von Summa Meets Puma. Und noch eine wundervolle Woche. Willkommen zu Summa Meets Puma, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Habs, grüß dich.
Hallo, mein Lieber. So schnell. Schön, dich wieder zu sehen.
Yes. Traumhaft. Es ist ein neues Jahr. Und wir haben das KI-Jahr 2025 ausgerufen, in der Hoffnung, dass es für ganz viele Menschen und vor allem für euch, die uns zuhören, ganz viele Chancen bietet. Und was auch immer ihr plant, ob ihr ein neues Business aufbauen wollt, ob ihr euren Job verändern wollt, euer Leben insgesamt. Wir persönlich haben gemerkt, dass wir durch KI ein entspannteres Leben haben, ein produktiveres Leben und sind beide große Fans von verschiedenen Tools wie ChatGPT, Midjourney und Co. Und ja, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, was eigentlich für die Boomer-Generation, wie groß das Potenzial ist, das KI birgt. Und haben da, glaube ich, einen guten Einstieg gefunden und sind sehr gespannt, wie ihr das weiter in euer Leben integrieren werdet. Aber wir sind ja nicht umsonst Boomer oder Summa Meets Boomer. Deswegen, genau. Wächst natürlich jetzt auch die Gen Z mit KI auf und wir müssen uns natürlich auch fragen, was bedeutet das für ihre und unsere Arbeitsweise, was bedeutet das für Kreativität, für Resilienz und ja, was sind so die Chancen und Risiken? Und auch wenn ich glaube, dass 2025 auch für jeden Gen Zler, jede Gen Zlerin das KI-Jahr sein sollte, finde ich es wichtig, dass wir jetzt auch mal kritisch diskutieren, was das eigentlich für die aktuelle Entwicklung und auch den gesellschaftlichen Impact bedeutet. Wir sind ja immer sehr motiviert und hoffnungsvoll, das ist so ein bisschen unsere Krankheit, die wir beide haben, weil wir erstmal uns auf Sachen stürzen. Ich frage da vielleicht noch zweimal nach, aber wenn es so gut funktioniert wie KI, dann bin ich auch schnell Feuer und Flamme. Genau, deswegen Papst, du hast dir ein paar Gedanken gemacht und ich freue mich sehr auf diese Folge mit dir.
Ja, danke, lieber Oskar. Ich fange mal an mit einem LinkedIn-Post von Greg Eisenberg, einem Data-Guy, Tech-Unternehmer aus den USA, den er vor ein paar Wochen abgesetzt hat. Ich habe ihn mal übersetzt, beziehungsweise hat mir helfen lassen und möchte ihn einmal als Einstieg vorlesen. Also dieser Greg Eisenberg hat vor ein paar Wochen folgenden Text gepostet. Ich hatte gerade ein faszinierendes Mittagessen mit einem 22-jährigen Stanford-Absolventen. Kluges Kind, perfekter Lebenslauf. Irgendwas stimmte jedoch nicht. Er hielt immer wieder mitten im Satz inne und suchte nach Worten. Keine komplexen Wörter, einfache, als würde sein Gehirn puffern. Schließlich fragte ich ihn, ob alles in Ordnung sei. Seine Antwort hat mich umgehauen. Manchmal vergesse ich jetzt Wörter. Ich bin so daran gewöhnt, dass ChatGPT meine Gedanken vervollständigt, dass sich mein Gehirn langsamer anfühlt, wenn es nicht da ist. Er hatte KI für alles benutzt. Schreiben, Denken, Kommunikation. Sie war zu seinem externen Gehirn geworden und jetzt wurde sein internes Gehirn schwächer. Das hat mich an Taschenrechner denken lassen. Wisst ihr noch, wie Lehrer uns sagen, dass wir Mathe lernen müssten, weil man nicht immer einen Taschenrechner haben wird? Damit lagen sie falsch, aber vielleicht hatten sie mit etwas tiefergehendem Recht. Wir führen das erste groß angelegte Experiment zur menschlichen Kognition durch. Was passiert, wenn eine ganze Generation ihr Denken auslagert? Versteht mich nicht falsch. Ich bin mehr als gespannt darauf, was KI und KI-Agenten für die Menschen tun werden, so wie ich 2009 gespannt war, als der App Store eingeführt wurde. Aber wenn man laut darüber nachdenkt, muss man sich eingestehen, dass dieser Typ, mit dem ich mich getroffen habe, nicht der Einzige ist, der vollständig von KI abhängig sein wird. Ich habe den Artikel damals geteilt und dann kam natürlich ganz viel, sagten, ja, das ist ja irgendwie so eine anekdotische Geschichte, muss man erst mal gucken. Aber mich hat es sehr nachdenklich gemacht und auch viele Leute hat es nachdenklich gemacht. Und ich wollte das gerne mal so als Einstieg nehmen und mit dir drüber sprechen, wie du das siehst. Du hast in der letzten Folge ja eine große Lanze gebrochen, wie sehr wir, die Generation Boomer und auch X, die schon viel Wissen und viel Erfahrung angehäuft haben, KI nutzen können. Aber wie ist das, wenn es quasi auf ein noch unvorbereitetes Gehirn, ein lernendes Gehirn, ein junges Gehirn trifft? Und da wollten wir uns ein bisschen unterhalten über die Risiken und Gefahren. Genau, ja.
Absolut.
Was ich immer wieder gelesen habe, und dazu gibt es auch schon Studien, die ein bisschen älter sind. Nicolas Carr hat sich in seinem Buch The Shallows 2011 mit den kognitiven Auswirkungen digitaler Medien beschäftigt. Damals ging es nicht ausschließlich um KI, da war KI noch nicht so weit, aber Funktionen wie Autocomplete gab es damals schon. Und meine Vermutung war, die Fähigkeit zum tiefen Lesen und Schreiben könnte beeinflusst werden, dass der Wortschatz reduzierter ist. Und wenn man sich andauernd darauf verlässt, dass KI Formulierungen besser macht, dann trainiert man eben seinen eigenen Wortschatz, seine eigenen Möglichkeiten nicht so. Und rhetorische Mittel, Schreibstile, all das passiert natürlich nicht, wenn man KI-gestützt Texte entwickeln lässt. Und junge Menschen haben eigentlich dadurch weniger Chancen, vielleicht einen eigenen Stil zu entwickeln. Aber wie siehst du das? Du bist ja in der Generation, die ihr Studium fast komplett noch ohne KI gemacht hat, aber wie siehst du das?
Komplett. Natürlich gab es ChatGPT 1.0 in irgendwelchen Forschungsvarianten, aber ich bin tatsächlich noch drumherum gekommen oder auch nicht, mein Studium gänzlich ohne KI zu machen. Ich wäre sehr froh gewesen, weil die 20, 30 Stunden Interviews und Umfragen und alles hätte ich mir gerne erspart. Das sage ja immer meinen Studierenden, die bei mir Bachelorarbeiten schreiben. Wenn ihr KI-Tools nutzt zur Transkription und allem Möglichen, das hat mir persönlich gar nichts gebracht, außer vielleicht Resilienz, dass ich mich tagelang hingesetzt habe, um diese Sachen zu machen.
Ja.
Aber deswegen bei ganz vielen Punkten glaube ich auch, dass einfach KI Aufgaben ersetzt, die sowieso keinen Spaß machen, aber oder auch nicht sinnvoll sind. Natürlich halte ich es für schwierig, dass wir jetzt Bachelorarbeiten und Masterarbeiten komplett KI geschrieben. Und ich merke das natürlich bei meinen Studierenden auch, wenn es zum Beispiel um KI-Themen geht in den Bachelorarbeiten. Ich spreche auch mit meinen Studierenden in den Kursen und die sprechen natürlich anders als an, wenn sie schreiben. So. Und das liest sich oft wie eine Doktorarbeit von jemandem, der Literatur studiert hat. Wenn jetzt die Bachelorarbeit wirklich, also das, was ich ja bewerte, ist dieses 360-Grad-Denken, Begreifen, dass man Probleme auf der Metaebene gut verargumentieren kann, pro, contra, eine klare Meinung bezieht, weil das kann die KI noch nicht so gut. Da ist man natürlich als Dozent und als, vor allem als lehrende Person angehalten, sich dessen bewusst zu sein, was sind die Grenzen der KI und wie kann ich meine Studierenden, Schüler abfragen, um ihr Wissen besser zu bilden. Und ich glaube, da muss sich das gesamte Bildungssystem noch mehr hinterfragen, als es sowieso schon das tut. Und eigentlich kannst du keine schriftlichen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Hausarbeiten ohne eine mündliche Verteidigung mehr als irgendeine Form von Aufgabe oder von Bewertungsgrundlage nehmen, weil es einfach nicht fair ist. So, es ist nicht nachweisbar, ob du mit KI geschrieben hast. Natürlich kann man das auslegen. Kann natürlich auch sein, dass du einfach nur Genies hast und die alle so schreiben. Die Chance ist gering, aber man kann natürlich auch da nicht unfair sein. So, das Problem ist, wir haben uns da noch nicht angepasst und wir müssen uns ganz klar anpassen. Natürlich haben wir dafür nicht das Lehrpersonal und die Zeit, aber die müssen wir uns nehmen, die müssen wir uns freischaffen, um eben dieses Wissen bei jungen Menschen weiterzubilden. Weil ich glaube ganz fest daran, dass sich auch da eine tektonische Verschiebung gerade vollzieht und wir ein großes Problem in den nächsten Jahren haben werden, dass Menschen verbal nicht das wiedergeben können, was sie vielleicht denken, weil sie die Unterstützung der KI nicht mehr haben. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass diese Taschenrechner-Anekdote trotzdem auch fair ist, weil klar, ist cool, wenn man gut Kopfrechnen kann, aber wann braucht man das aktiv? Weil man hat immer ein Smartphone in der Hand. Wir werden auch weiterhin immer ein Smartphone in der Hand haben, vielleicht einen Anstecker, vielleicht, wenn Elon Musks Theorien wahr werden, dann haben wir einen Chip im Gehirn und können sowieso die ganze Zeit auf die KI zugreifen und auf das Wissen der Menschheit. Und das ist ja jetzt nicht Science Fiction, das hat schon, also das ist schon stattgefunden. So, und ja, bis das Ganze marktreif ist und bis es für alle von uns zugänglich ist und ob wir es überhaupt wollen, ist die nächste Frage. Aber auch da, ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, Resilienz zu bilden über eben genau solche Aufgaben, dass man sich dann die Zeit nimmt, auch wirklich jede Antwort von einer KI zu hinterfragen, nochmal durchzugehen und nicht alles für gegeben zu nehmen. Natürlich ist man dann gerne faul, wenn man ausgeht, ist es sowieso gut. Trotzdem lernt man natürlich auch darüber gutes Prompten und das wird auch im Berufsleben wichtig sein. Aber klar, wenn dann so Situationen sind, die auch einfach das A und O des Berufslebens sind, man sitzt irgendwo zusammen mit einer wichtigen Person, wo man vielleicht einen Job möchte, wo man was lernen möchte und macht dann erstmal einen mittelmäßigen Eindruck, weil man halt nicht mehr ChatGPT hat, um die Konversation vollziehen. Deswegen, ja, ich bin extrem gespannt, was sich da entwickeln wird in den nächsten Jahren.
Ja. Ich fand sehr spannend die These, dass, das hast du eigentlich auch schon so mit anklingen lassen, dass natürlich das kritische Denken und die Problemlösungsfähigkeit leiden. Ne? Wenn du sehr früh gewohnt bist, die künstliche Intelligenz zu nutzen. Ich habe den Begriff vom ersten Vorschlag, ne? Die Abhängigkeit vom ersten Vorschlag, weil KI-Systeme eben sehr, sehr schnell Antworten geben. Und wer sich eben an die erste Antwort gewöhnt und die nutzt, vielleicht weniger hinterfragt. Ne? Auch eine Bewertungskompetenz vielleicht nicht
so ausreichend
vermittelt wird, ne? Und die Fähigkeit zu hinterfragen nicht vermittelt wird. Also ich glaube ja, dass wir genau das vermitteln müssen und eben da kann natürlich das, was wir in der letzten Folge diskutiert haben, dieses auch hin und her switchen zwischen unterschiedlichen Modellvarianten, dass man dann eben auch das eine Modell auffordert, dass die Ergebnisse des anderen Modells kritisch zu hinterfragen, ne? Dem Modell, was hinterfragt, eine Rolle zu geben, der kritische Professor, die kritische Lehrerin. Aber es ist, ich glaube, wir laufen Gefahr, sehr früh bei Kindern eben das nicht zu verankern.
Absolut. Und es ist halt spannend jetzt, was es auch fürs frühkindliche Alter bedeutet, weil da, um nochmal meinen lieben Chef Andreas, auf den ich einfach sehr gerne in KI-Fragen zurückgreife, weil er unfassbar tiefes Wissen in dem Bereich hat. Und der macht es mit seinen Kindern, ich glaube, 2 und 3 und 5. So, die dürfen nicht, also dieses Doomscrolling am iPad-Videos durchballern, bis die Endorphinrezeptoren durchgehend wegfrittiert wurden. aber was er ihnen erlaubt, ist eben, also er promptet dann eine Gute-Nacht-Geschichte vor und sagt, jo, jetzt, mein Sohn möchte sich eine Geschichte vorlesen lassen, das ist der Rahmen, bitte mach's kinderfreundlich für jemanden, der so und so alt ist, und lässt dann aber die Geschichte von seinem Sohn weitererzählen. Und das sozusagen da auf eine spielerische Art die Kinder lernen, wie gutes Prompting funktioniert, wie sie der gute Antworten bekommen, das finde ich, glaube ich, ist total kreativitätsfördernd. Also da einfach ist es wichtig für Eltern, sich intensiv mit KI auseinanderzusetzen, für eben jetzt nochmal die jüngeren Generationen. Gen Z wird ja auch sehr erwachsen. Bei mir lauert nächstes Jahr ja auch schon die 30 am Horizont. Und dementsprechend, dann wird die Frage schon wieder bei mir wahrscheinlich irgendwann, wie werde ich es mit meinen Kindern machen? Und das ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig, dass man von Anfang an in der Schule als Eltern das Ganze nicht verteufelt, aber einen bewussten, kreativitätsfördernden Umgang mit diesen Tools ermöglicht und schafft in allen Lebenslagen. Weil, wie gesagt, die Büchse der Pandora ist offen. Wir werden diese Tools nicht mehr aus dem Alltag entfernen können. Und 67% der jungen Menschen sehen KI auch als Hilfsmittel zum Lernen. Und ich glaube, das können sie eben auch sein, weil es können sich nicht alle Leute Nachhilfe leisten. Mhm. Das Schulsystem ist maßlos überfordert, bis wir das Schulsystem dahin gebracht haben, dass es auf diese Anforderungen reagiert, dadurch, dass wir in einem Land leben, wo alle Bundesländer ihr eigenes Süppchen kochen. Lass uns nicht drüber sprechen, aber es wird lange dauern. Dementsprechend können eben KI-Tools wirklich Nachhilfelehrer ersetzen und Schülern, Schülerinnen und Studierenden ganz anderen Zugang geben zu Wissen. So, und das obliegt auch da wieder, aber die Menschen, die Wissen vermitteln, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, dass trotzdem diese Talente gefördert werden und auch der Wissenschaft das zu überprüfen und das zu erforschen, wie diese Prozesse weiterhin gefördert werden können. Also Resilienz, kritisches Denken und so eine 360-Grad-Betrachtung von Problemen, weil auch da sind wir gesellschaftlich darauf angewiesen, auch für die richtige Nutzung von KI, weil ich glaube, sonst werden wir da sehr, sehr schnell auf ganz, ganz große Probleme stoßen. Ja. Stichwort Deepfakes von Schülerinnen, von Studierenden, was es da schon alles für Probleme gibt in ganz, ganz vielen Ländern. Und jetzt dadurch, dass wir auch noch Videos so einfach in den nächsten Jahren erstellen können, sobald da Jugendliche, und man kennt Jugendliche, wenn sie einmal Lust haben, sowas zu machen, dann werden sie es auch tun, weil sie die Zeit haben und die Muße, sich damit auseinandersetzen. Die Tools sind einfach zu bedienen. Wir müssen einfach da sehr früh anfangen, einen gesunden Umgang damit zu schaffen. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du sprachst von einem Stanford-Studenten. Was ich ganz spannend finde, es gibt eine Stanford-Studie, die auch zeigt, dass übermäßige KI-Nutzung das kritische Denken mindern kann. Ja. Deswegen, also auch da spricht schon die Uni der Studierenden dafür, dass das Ganze ja auch dazu führen kann. Da kann ich nichts gegen argumentieren. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir da noch einige Probleme bekommen werden, wenn wir nicht aktiv die Weichen legen, das Lernen an sich zu verändern und zu verbessern.
Was ich spannend fand, was du erzählt hast von deinem Chef Andreas und wie er das mit seinen Kindern macht, das finde ich eigentlich, kann man wunderbar auch auf Lernkontexte erweitern, dass man eben sagt, okay, Schülerinnen und Schüler können das wunderbar nutzen, um sich vielleicht auch bestimmte Sachverhalte kindgerechter erklären zu lassen. Ne? Also und man kann dann die Zeit in der Schule auch viel mehr für Diskussionen, ne? ein besseres Verständnis für Daten und Kontexte zu kriegen. Ne? Viele junge Leute, die nutzen das und für die ist das Gesetz, KI ist objektiv, aber das sind alles Blackboxes und nicht nur junge Menschen, wir alle verstehen nicht wirklich, wie die Ergebnisse dort zustande kommen. Und ich glaube, den wirklich kritischen Umgang mit den Ergebnissen, das, was rauskommt, kritisch zu diskutieren, eben die Nutzung der Technologie abzuwechseln, wieder mit menschlicher Interaktion, das kann helfen, auch den weiteren Punkt, den ich als Kritikpunkt gefunden habe, nämlich dass soziale und emotionale Kompetenzverluste mit einhergehen. Ne? Wenn ich immer alles auslage auf eine Maschine, Diskussion digital geführt wird, Argumente sich geschrieben werden lassen und man eben verlernt, selber sich Meinung zu bilden, selber darüber zu verhandeln, über diese Meinung, dafür einzustehen, andere Leute zu überzeugen, dass das behindert eben, dass Menschen ihre eigene Stimme finden, ihre eigene innere Stimme. Ne? Wenn die KI sie allzu früh entlastet, kann das einfach Persönlichkeitsentwicklung verhindern. Das habe ich mehrfach gelesen. Das fand ich spannend und auch sehr besorgniserregend.
Absolut. Es gibt auch eine Studie, die sagt, dass das Vertrauen von der Gen Z in KI, also ungebrochenes Vertrauen, schon irgendwie bei 42% liegt. Und da habe ich ja auch schon drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, die Kompetenz, die ihr einfach habt, die Sachen nicht einfach so zu akzeptieren, sondern das von Anfang an kritisch zu hinterfragen. Ihr habt genug Trends kommen und gehen sehen. Und das müssen wir auch ganz, ganz stark hervorheben. Die Ergebnisse, die bei KI rauskommen, sind oft halluziniert, nicht immer 100% korrekt. Deswegen, wenn man sich die Kompetenzen darum herum nicht aufbaut, dann wird man am Ende auch kein guter Unternehmer, Mitarbeiter, Student, Schüler, was auch immer. Weil es wird immer durchschnittlich bleiben. Klar kann die KI schon ganz, ganz viel simulieren und trotzdem, man merkt immer den Unterschied, sobald man sich gegenüber sitzt, ob da die KI unterstützt hat oder ob die KI ersetzt hat. Und deswegen glaube ich, dass dieses unbegrenzte Vertrauen tendenziell auch toxisch sein kann und wir da auf jeden Fall auch einfach drüber sprechen müssen. Ne? Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir glauben, dass Reverse Mentoring da ein Tool ist für Boomer und genauso glaube ich auch, dass es ein Tool für Zoomer ist und es vielleicht gut wäre, sich ältere Kolleginnen zu nehmen, um so tandemmäßig vielleicht 2025 das Thema KI im Team, in der Familie gemeinsam anzugehen. Und da habe ich jetzt auch schon ganz viele andere tolle Beispiele gesehen. So bei uns funktioniert es ja auch super. Und ich glaube, wir können das beide uneingeschränkt empfehlen, weil man einfach durch die verschiedenen Perspektiven einen viel holistischeren und gesünderen Umgang zu KI bekommt. Und ja, damit, glaube ich, schon einige dieser Probleme ganz gut abdämpfen kann. Genau.
Ja.
Und vielleicht, ja.
Ein weiterer Punkt, den ich noch spannend finde, ist, dass zu intensive und zu frühe Nutzung von KI auch im Lern- und Arbeitsprozessen eben dazu führt, dass eigentlich sich gar nicht so ein Bewusstsein einstellen kann, was es eigentlich braucht. Ne? Also wenn man immer sofort eine KI hat, die Lösungen schafft, dann überschätzt man seine eigenen Fähigkeiten viel schneller. Das ist realitätsferner. Ja. Ne? Man glaubt, man ist schnell, man ist kreativ, man ist kompetent, während sich dann eigentlich eine KI dahinter versteckt. Und das kann sich in Prüfungen und im Berufsleben rächen. Deswegen das, was du vorhin auch gesagt hast, man eigentlich viel mehr in Richtung mündliche Auseinandersetzung, die eigene Arbeit verteidigen, in Diskurse gehen. Das erfordert mehr Aufmerksamkeit der Lehrkräfte, das verantwortet mehr Zeit, aber auch indem man in Gruppenarbeit das macht und sich immer wieder die Kinder dazu zwingt, dann auch ihre Ergebnisse zu reflektieren. Ich glaube, da müssen wir deutlich, das hattest du vorhin auch schon so gesagt, Lehrpläne nachschärfen, weil diese Hausaufgaben, die man sich in Sekundenschnelle machen lassen kann, die haben überhaupt gar keinen Aussagewert mehr.
Ja, voll. Und ich meine, ich sage das ja auch immer gerne, also was heißt gerne, ne? Es stresst mich auch, aber wir als Standort Deutschland stehen momentan nicht gut da und als wirtschaftlicher Standort. Und ich glaube, dass wir vor allem, wenn wir eben so einen bewussten gesamtgesellschaftlichen Ansatz für KI finden, wie das schaffen, so den Karren aus dem Dreck zu holen. Klar, es ist alles Leiden auf hohem Niveau, aber trotzdem sehe ich auch, egal wo ich unterwegs bin, dass wir ein Effizienzproblem haben, dass wir ein Produktivitätsproblem haben und dass wir Sachen nicht aktiv genug anpacken. Und dadurch, dass KI eben genau in diesen Bereichen die Möglichkeit gibt, eine Brücke zu schlagen und auch die verpasste Digitalisierung irgendwo abzufedern, ist es einfach ganz wichtig, auch für die Gen Z, sich da frühzeitig mit auseinanderzusetzen und dann auch diese Themen mit in die Unternehmen zu bringen und dann eben gemeinsam mit den älteren Generationen, die das Wissen in den Unternehmen aufgebaut haben, dann Wege zu finden, wie man mit KI die Unternehmen noch besser gestalten kann. Und dafür habe ich auch schon ganz, ganz tolle Beispiele bei meinen Studierenden jetzt gefunden, die ja auch Medienmanager sind und auch die sich jetzt schon ganz früh dahin entwickeln, wenn sie Bewusstsein dafür haben, dass es eben diese Fachkräfte braucht im Unternehmen. Aber da müssen natürlich auch die Unternehmen offen für sein, diese Menschen einzustellen, diese jungen Menschen, und ihnen auch dann die Möglichkeiten zu geben, das zu entwickeln, in Kooperation eben mit den älteren Generationen, die Erfahrung haben. Und ich glaube, wenn wir da einen guten Ansatz schaffen als Standort Deutschland, dann sind wir einfach ganz, ganz weit vorne mit dabei und laufen nicht Gefahr, in diesem KI-Rennen ganz hinten unterzufallen, weil da hatten wir mit Paya Arora ja auch drüber gesprochen. Die Hoffnung in Social Media, in neue Technologien wie künstliche Intelligenz ist riesengroß im globalen Süden, weil es einfach einen Ausweg aus der Armut und aus Kastensystemen und aus bestehenden Prozessen gibt, weil wir eben ein so kleiner Prozentteil überhaupt nur liberaler Demokratien sind weltweit. Und wir können uns ja sehr glücklich schätzen, aber wenn wir das auch aufrechterhalten wollen, müssen wir natürlich auch wirtschaftlich aktiv bleiben und und dabei sein, um einfach als Vorbild zu fungieren. Und ich glaube, da dürfen wir KI nicht vernachlässigen und eben so einen bewussten Umgang. Also ich würde mich da auch sehr freuen über eure Geschichten. Für mich sind es ja immer nur die Geschichten, die ich aus meinem Umfeld, eben von meinen Studentinnen, von Kindern, von Freunden von euch. Es ist natürlich nur eine begrenzte Bubble, aber so einen richtigen Überblick habe ich nicht. Und es benutzen natürlich sehr, sehr viele Menschen das Ganze, aber auch da, dass wir offen über die Probleme sprechen, die wir haben, dass wir da einfach einen gemeinsamen Weg finden, dran zu arbeiten. Also, dass ihr auch vielleicht mal bei eurem Onkel, eurer Tante fragt, mit denen ihr sonst nicht so über solche Themen sprechen, die vielleicht sonst eher einen Aluhut aufhaben. Ich glaube, es kann auch was Demokratisierendes haben, weil einfach die Maschine irgendwie auch so ein Feedback gibt, wo man sich auch immer selber nochmal hinterfragen kann. Deswegen, ich freue mich da auch sehr auf eure Meinung, auf eure Ideen, dass wir dieses KI-Jahr 2025 noch besser gestalten können.
Ja, ich habe einen Punkt, den ich noch gerne noch ergänzen würde, wo ich auch eine große Gefahr sehe. Ne? Also natürlich sind die Large Language Modelle eine gigantische Quelle auch für kreative Ideen. Ne?
Ja.
Stand heute sind eben viele dieser Ideen auch sehr durchschnittlich, ne? Weil KI-Systeme aus dem generieren, was da ist. Und man dann eben.
Jeder Song wurde auch schon mal geschrieben. Alles wurde schon mal wiedergekaut. Genau. Das ist ja das Schöne.
Ich glaube schon, dass es an bestimmten, so wie ich es vorhin erzählt habe, oder in der letzten Folge erzählt habe, wenn man ein Purpose-Projekt hat, kann man sich bei Formulierungen bei allem helfen lassen, aber es sollte immer wieder inspirieren, dazu auch die eigenen Ideen zu machen. Ne? Kreativität hat was mit Ausprobieren, mit Scheitern, mit Hinfallen, mit wieder Aufstehen zu tun. Und wenn man sich alles von der KI vorgeben lässt, dann bleiben eben Fantasie und Originalität auf der Strecke. Und ich glaube, wir brauchen, gerade junge Leute brauchen, was Kunst, Musik, Literatur angeht, auch historisches Verständnis. Die müssen wissen, wo es herkommt und sollten auch Originalquellen lesen und nicht nur eine durchschnittliche KI-Auswertung. So, das ist so für mich ein Punkt. Und vielleicht können wir ja nochmal, wie siehst du das? Siehst du es ähnlich? Und dann können wir vielleicht noch ein kleines Fazit nochmal ziehen, was man eigentlich machen kann, um jungen Menschen da den Weg zu ebnen.
Absolut. Ich als Historiker im Herzen stimme dir natürlich zu 100% zu. Aber genau, ich glaube auch, es muss Anreizsysteme geben, dass junge Menschen Lust bekommen, sich intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich hatte ja sehr viele Auseinandersetzungen mit dem Schulwesen und habe dann erst im Studium gelernt, wie viel Spaß es machen kann, zu studieren und zu lernen und das jetzt ja auch weitergebe, einfach aufgrund meiner Erfahrung. Und ja, das ist Teil dieser Revolution, die wir im Lehrsystem, Schulsystem und im universitären Kontext, Fachhochschulkontext brauchen. Wir müssen alle bestehenden Prozesse hinterfragen und das müssen wir gemeinsam machen und müssen schauen, wie wollen wir gesellschaftlich lernen, was wollen wir gesellschaftlich priorisieren und was tut uns und unseren Werten gut. Und das müssen wir gemeinsam entscheiden. Und die Diskussion müssen wir einfach schnellstmöglich gesamtgesellschaftlich aufmachen und da auch wirklich alle Stimmen hören, vor allem eben auch die der jüngeren Generation, die irgendwann mal eure Rente zahlen sollen und auch schon anfangen damit. Genau. Und ansonsten stimme ich dir total zu. Ich würde vielleicht jetzt nur noch mal so drei Tipps mitgeben wollen.
Gerne.
Füg gerne noch deinen hinzu. Nur was ich halt als ganz, ganz wichtigen Punkt sehe, KI kann bei Inspiration extrem weiterhelfen. Also nutzt KI auf jeden Fall für inspirative Prozesse, aber lass sie nicht die Kreativität ersetzen. Hatten wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Und auch mal aktiv zu schreiben. So, ich schreibe ja auch währenddessen gerade die ganze Zeit in mein Journal mit neuen Ideen für unsere nächsten Folgen, weil es einfach mehr bringt, auch Sachen mal aufzuschreiben und nicht nur das Ganze digital zu machen. Sucht euch Tandempartner aus anderen Generationen, auch im besten Fall vielleicht sogar noch ein anderes Geschlecht, dass ihr wirklich eine ganz andere Perspektive auf das Thema bekommt. Und startet gemeinsame Projekte, Lerninitiativen und sprecht darüber, dass wir es schaffen, einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema aufzubauen. Und investiert die Zeit, die euch KI erspart, nicht komplett, aber nutzt einen Teil dieser Zeit, um die eigenen Denkprozesse zu hinterfragen und die Denkprozesse der KI zu hinterfragen. So. Und ich glaube, das könnte schon helfen, um auch für die jüngeren Generationen, die Gen Zler, die 2025 zu einem KI-Jahr zu machen, wo kritisches Denken und eine holistische Perspektive auf die Probleme, die sich einem stellen, trotzdem zu ermöglichen.
Super. Genau. Ich würde noch ergänzen, auch mal an die Originalquellen gehen, ne? Also Quellen sich im Original anzugucken, durchzulesen, auch mal wie ein Buch in die Hand nehmen und ganz durchzulesen, um mal sich auf einen Autor, Autorin einzulassen. Ich glaube sehr stark an projektbasiertes Lernen, phänomenbasiertes Lernen, da eben Phasen, wo man KI einsetzt, dann aber auch wieder nicht nutzt, abwechseln, das auch im Klassenverband zu diskutieren, auch über Ethik, die technischen Schwierigkeiten, die KI mit sich bringt, Deepfakes hast du genannt, sich mit Medienkompetenz insgesamt zu beschäftigen, ich glaube, dann ist man auf einem ganz guten Thema und ich finde den wichtigsten Tipp wirklich, bleibt im Gespräch mit euren Eltern, Großeltern, älteren Menschen, jüngeren Menschen, auch mit euren jüngeren Geschwistern, denn da kommen wir nur alle und zusammen durch.
Absolut richtig. Ich lese hier gerade 1984 von George Orwell, kann ich auch nur empfehlen, weil da sieht man auch, wo es hingeht, wenn wir das Ganze nicht gesamtgesellschaftlich angehen, wo es hingehen könnte. Deswegen auch super. Lest, es macht Spaß.
Papst. Und gebt uns gerne weiter, 5 Sterne, tolle Beurteilung, Bewertung, schickt uns Ideen, worüber wir sprechen sollen und wir freuen uns auf das Jahr mit euch. Wir haben noch nicht ganz entschieden, in welcher Taktung. Wir fangen mal an mit 2-wöchentlich. Vielleicht wird es auch mal wieder 1-wöchentlich. Aber Oskar hat viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Aber wir wollen das auf jeden Fall weitermachen dieses Jahr. Und ja,
vielleicht schaffen wir es ja auch, einen Medienpartner zu finden, dass wir uns das leisten können, dass wir nicht alles selber schneiden, vorbereiten und so weiter müssen. Deswegen, ja, wenn ihr Ideen habt, Tipps habt, sagt uns Bescheid. Wir machen es auf jeden Fall weiter und freuen uns sehr auf diese Reise durchs Jahr 2025 mit euch. Danke fürs Zuhören.
Gut, und bis weiter, gutes neues Jahr.
Folge 40. Ciao.